Jetzt stelle ich mal die Eva vor. Eva ist Journalistin, schreibt für die Zeit, für die SZ, macht Reportagen, macht auch Artikel für den Deutschlandfunk. Und viele ihrer Arbeiten drehen sich um dieses Spannungsfeld Technologie, Gesellschaft. Und ich dachte, ich kannte ein paar Artikel von ihr und fand das immer mega spannend und hatte vermutet, ja, schreiben wir doch einfach mal die Eva an, vielleicht kommt sie. Und ja, jetzt sitzt sie hier und deswegen würde ich mal sagen, einen großen Applaus für Eva. Und jetzt geht's los mit Privacy by Lying.
Vielen Dank. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich wusste nicht, dass das heute damit erst losgeht und dass manche Menschen extra aufstehen müssen, um herzukommen. Aber es freut mich umso mehr, dass ihr da seid und auch so viele. Toll, großartig. Ja, Privacy by Lying. Irgendjemand hatte geschrieben, ist das sowas wie Security by Obscurity? Aber es ist nichts, es ist was anderes, weil das funktioniert deutlich besser, würde ich behaupten. Aber es hat auch seine Schwachstellen und seine Herausforderungen. Und mein Ziel ist, euch heute zu erzählen, wie ich dazu komme, oft falsche Angaben anzugeben, wenn Leute nach meiner Adresse, meinem Geburtsdatum, meiner Telefonnummer, den Namen meiner Kinder und alle möglichen anderen fragen. Aus welchen Überlegungen ich das mache? Ich habe in die Ankündigung geschrieben, manche behaupten, das sei illegal. Behaupten immer noch manche. Manche haben mir jetzt geschrieben, sie glauben wirklich, dass es illegal ist. Also falls hier Leute sind, die Rechtsanwälte sind und glauben oder andere Leute in der Juristerei und darauf warten, mir was vorzuwerfen, das sind alles persönliche Erfahrungen, das sind keinesfalls Aufrufe zu Straftaten oder anderen illegalen Dingen. Ich will euch erklären, wie ich dazu komme und warum ich glaube, dass es völlig legitim ist und auch wichtig ist, öfter mal falsche Angaben zu machen. Und wir können nachher auch drüber sprechen, was sich ändern muss, damit man es anders machen kann. Ja, vielleicht kurz, woher ich komme. Ich habe viel zu tief in viel zu viele Leaks geschaut. Ich glaube, sinngemäß so habe ich es formuliert in der Ankündigung. Das ist nur einer von vielen Artikeln, aber der hat mich besonders betroffen gemacht. Da habe ich so einen Leak bekommen von einer Ransomware-Gruppe, die den Rhein-Pfalz-Kreis angegriffen hat, einfach so eine Verwaltung. Da waren Daten drin, unter anderem von ukrainischen Flüchtlingen mit deren gesamter Adresse, aber auch sehr viel Daten einfach von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von den Behörden dort. Und ich weiß, ich habe zum Beispiel von einer Mitarbeiterin einen Lebenslauf gesehen, dann Unterlagen, wie sie sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitet hat, wie sie quasi über sich geschrieben hat, warum sie denkt, dass sie sich da bewerben sollte und was sie da sagen kann. Also ich fand durchaus persönliche, sehr, sehr persönliche Dinge, auch ein Dokument von einem Notar, der ihre Wohnung betroffen hat. Also viele Dinge, die ihr eigener Arbeitgeber, nämlich der Rhein-Pfalz-Kreis, einfach leider nicht gut geschützt hat, sondern ins Internet gestellt hat und Cyberkriminelle haben es da gefunden und diese Daten dann im Darknet verkauft. Und ich muss sagen, das hat mich auch deswegen getroffen, weil wir ja, wenn es um das Bürgerbüro geht oder unsere Verwaltung, einfach auch Probleme haben, Daten falsch anzugeben, weil die bestehen ja darauf, die richtigen Daten zu bekommen. Die haben die ja auch vielfach in ihren Systemen gespeichert. Und trotzdem muss man sie immer wieder angeben. Das finde ich übrigens auch witzig. Ich war neulich im Bürgerbüro und musste auf dem Zettel alles wieder aufschreiben, meine Adresse, all diese vielen Daten, die sie haben wollten. Und dann hat sie gesagt, aber dieses eine Datum ist falsch, bei mir steht was anderes. Und sie hat natürlich recht. Und dann dachte ich, aber warum muss ich es dann nochmal aufschreiben, wenn sie es doch schon weiß? Also mir scheint, da ist auch oft nicht so richtig sinnvolle Überlegungen dabei, wo, wie oft welche Daten gespeichert werden. Und natürlich, je öfter die in solchen unsicheren Systemen drinstehen, umso größer ist die Gefahr, dass irgendjemand sie da rausholt, der sie nicht haben sollte. Auch das war eine große Recherche, die mir nochmal klar gemacht hat, auch wie groß das Problem ist. Das waren so Amazon S3 Buckets heißt es, also so Cloud-Speicher bei Amazon. Unternehmen haben da ihre eigenen Speicher drin. Und unendlich viele Unternehmen haben die falsch konfiguriert, nämlich so, dass man nur den Link braucht und dann steht alles offen im Internet. Und diese Links kann man ja erraten am Ende. Also das ist eine Recherche, die zusammen auch mit SicherheitsforscherInnen entstanden ist, die uns Tipps gegeben haben, wie man die erraten kann. Und wenn man damit ein bisschen Ausdauer und Fleiß rumrät, findet man wirklich alles Mögliche. Also zum Beispiel Führerscheine von Feuerwehrleuten mit teilweise Ausweisfotografien, natürlich deren Gesicht, deren Foto. Schaeffler-Dokumente fand ich. Ich hatte so das Gefühl, damit kann man vielleicht am ehesten noch Menschen hinterm Sofa vorlocken. Man sagt, hey, wir haben hier technische Zeichnungen gefunden. Das ist vielleicht auch ein Betriebsgeheimnis, was man zum Beispiel auch nicht an Spione anderer Länder weitergeben will. Ich habe auch, das war auch durchaus unterhaltsam, ganz viel Telefonate abhören können, die da gespeichert waren als Aufzeichnungen von Unternehmen aus Deutschland und anderen Ländern, die nach Dubai auswandern wollen, um Steuern zu sparen. Und das waren so Beratungstelefonate mit einer Firma dort, die eben Beratung anbietet. Und da wurde ganz klar, dass es eben darum geht, Steuern zu sparen. Und das ist würde ich behaupten, auf jeden Fall illegal, nur der Form halber in Dubai Unternehmen zu eröffnen. Also da wurde mir so klar, da sind ja tatsächlich Dinge drin, von denen die Menschen, denen sie gehören, wissen, dass sie was zu verbergen haben. Und trotzdem liegen die einfach offen im Internet und wirklich in großen, großen, großen Mengen. Wir haben irgendwann aufgehört zu suchen, weil man wahnsinnig wird. Ja, man mag so viel, mag man wirklich gar nicht wissen von anderen Leuten, anderen Firmen. Rheinland-Pfalz, leider nochmal. Das war eine ganze Serie an Artikeln, die daraus entstanden ist. Das war der erste. Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz hatten eine sehr alte Software mit wirklich großen Sicherheitsproblemen und haben ganz viel Geld in die Hand genommen, um die noch tiefer in ihre Systeme zu integrieren. Und wir haben das nachverfolgt und gesehen und belegt. Und da war ich noch so ein bisschen blauig und dachte, wenn man sowas jetzt einfach aufschreibt und klar macht, hey, das ist unsicher und das sind ja wieder die Daten von Bürgerinnen und Bürgern, dass dann jemand was tut. Aber es war nicht so, es wurde halt einfach ignoriert. Und deswegen habe ich am Ende, glaube ich, 3 oder 4 Texte geschrieben, die immer tiefer reingingen, wurde auch immer klarer, was da so die Motivationen sind, warum so eine Software sich da so lange hält. Da haben durchaus auch persönliche Interessen am Ende eine Rolle gespielt. Aber es hat wirklich sehr viel Ausdauer gebraucht, um klarzumachen, hey, das ist unverantwortlich. Eine Verwaltung, die uns nötigt, natürlich auch beim Gesundheitsamt, persönliche Daten, und zwar wahre persönliche Daten abzugeben, die einfach wissentlich eine unsichere Software weiter betreibt und immer, immer tiefer verankert in ihren Systemen. Aber das hat wirklich Ausdauer gebraucht, bis dann irgendwann die Datenschutzbehörde, die von Anfang an natürlich in all meinen E-Mails immer CC war, ein bisschen ernsthafter sich das angeschaut hat. Hier Gesundheits-Apps, auch da gibt es einige Recherchen von mir. Das sind solche Apps, die ja von der Krankenkasse zugelassen sind. Das heißt, die haben schon eigentlich einen höheren Level an Security oder an Sachen, die die einhalten müssen, damit sie überhaupt diesen Status bekommen, dass man die auch über die Krankenkasse abrechnen kann. Unter anderem ist da auch so ein verpflichtendes Pentesting dabei. Und ich dachte irgendwie, wieso finden wir immer oder bekommen wir immer wieder Hinweise, eben auch von Sicherheitsforscherinnen und Sicherheitsforschern auf Sicherheitslücken. Und man kann sich vorstellen, ja, da waren Daten von Menschen mit Depressionen drin und die konnten aus dem Internet von Leuten erreicht werden. Und ich dachte, wie kann es sein, wenn die doch schon eigentlich ein höheres Level an Sicherheit haben müssen, dass immer und immer wieder solche Apps bei mir auf dem Schreibtisch landen oder solche Leaks. Und wir haben so ein bisschen versucht rauszukriegen, was ist eigentlich das Problem an diesen festen Vorgaben. Und klar war zum Beispiel diese verpflichtenden Penetration-Tests. Man kann sich eben aussuchen, wer die macht. Und es gibt Anbieter, die sind weithin bekannt dafür, dass man damit halt locker durchkommt. Und das ist natürlich einfach nicht die Idee dahinter. Ja? Man versucht, sowas sicherer zu machen. Also man muss auch überlegen, wie man solche Sachen, Vorgaben so gestaltet, dass es nicht immer diesen Weg drumherum gibt. Aber vor allem wir als Bürgerinnen müssen uns im Klaren darüber sein, dass es überhaupt nichts hilft, diese Art von Vorgaben, sondern dass es immer einen Weg drumherum gibt und dass es eben nicht heißt, dass diese Apps sicher sind. Das war auch ein schlimmes Leak. Continental hat 40 Terabyte Daten verloren. Also das muss man sich vorstellen, was für eine Menge das ist. Auch an Cyberkriminelle. Und die haben im Darknet ausschließlich die Liste der Dateinamen veröffentlicht, um klarzumachen, was sie haben. Also diese 40 Terabyte habe ich nie gesehen, aber die Liste der Dateinamen, und die war schon so lang, dass ich es kaum geschafft habe, sie runterzuladen. Und man konnte eben die Dateinamen waren so gründlich benannt, dass man aus den Dateinamen ablesen konnte, was drin steht. Also zum Beispiel der Name des Mitarbeiters, der Grund der Krankschreibung, wie lange die schon geht und die Vermutung, dass der nie wieder kommt. Also all das konnte man schon aus dem Dateinamen lesen. Also auch da geht wirklich viel verloren und auch ja, große private Unternehmen haben ihre Sicherheit nicht im Griff. Und natürlich kann man sich auch vorstellen, dass solche Unternehmen vielleicht auch nochmal genauer beobachtet werden von Kriminellen. Das war eine durchaus skurrile Recherche, Cyberangriff in Potsdam. Die Stadt Potsdam war ganz lange offline oder vermeintlich offline, weil, wie mir dann jemand gezeigt hat, hat die zwar gesagt, sie sei offline, aber es waren gar nicht so. Also es waren einfach noch Server online. Und dann habe ich einen ziemlich abgefahrenen E-Mail-Verkehr gehabt mit den Zuständigen, die das versucht haben zu bestreiten. Aber ich hatte ja diesen Link und ich konnte es ja sehen. Da ist mir so klar geworden, selbst wenn die dann sagen, okay, Cyberangriff, lieber sicherheitshalber mal alles offline nehmen, dass es nicht heißt, dass sie offline sind oder dass die Daten sicher sind, im Zweifel waren sie natürlich da auch schon abgeflossen. Das fand ich eine ziemlich lustige Zufälligkeit, dass quasi innerhalb von wenigen Tagen nicht nur die Bundeswehr und die Bundesregierung und andere ihre Webex-Meetings ins Netz gestellt hatten. Wohl weislich waren das keine Aufnahmen von Webex-Meetings, aber also bei der Bundeswehr habe ich hunderttausende Titel und wer hat eingeladen und worum geht's und wann Meetings gefunden. Und aus hunderttausenden Titeln und wer hat eingeladen, worum geht's, kann man sehr, sehr viel schließen, was die Bundeswehr gerade macht, was die Bundeswehr nicht lustig fand und auch nicht wollte, dass es so im Netz stand. Und später haben wir dann auch Meetings gefunden, die noch stattfinden. Und darunter habe ich auch welche gefunden, in die einfach reingehen konnte, weil die kein Passwort hatten. Und dann noch dazu waren welche da, wo außer mir alle anderen am Telefon waren, zum Beispiel von der SPD-Bundesgeschäftsführung, die dann gar nicht gemerkt haben, dass ich mit dabei war, weil wenn man am Telefon ist, dann merkt man nicht, dass da jemand Fremdes ist. Also es wurde eine durchaus unterhaltsame Recherche, auch viele Serienteile lang. Und da, wenn man sich denkt, okay, die Bundeswehr hat vielleicht doch ein Interesse daran, das haben sie mir gegenüber auch glaubhaft versichert und ich habe mich auch sehr geärgert, dass Cisco das nicht geschafft hat, dass es gar nicht vorgesehen war, dass man Webex-Meetings wieder aus dem Internet löscht. Das hat dann sehr lange gedauert, bis sie die rausbekommen haben. Also die haben durchaus ein Interesse daran, ihre Daten zu schützen und trotzdem klappt es nicht. Und dann gab es einen Anbieter von Gefängnistelefonaten, ungefähr zeitgleich, der auch ein Interesse daran haben sollte, die Daten zu schützen, aber das leider nicht geschafft hat. Und auch da waren Aufnahmen dabei, die wir nicht angehört haben. Also wir konnten am Ende nicht beweisen, also aus ethischen Gründen nicht beweisen, dass da aufgenommene Telefonate ins Internet geleakt sind. Aber es sah stark danach aus. Ja, und dann gibt es noch Millionen mehr Recherchen dieser Art, die ich gemacht habe. Und damit möchte ich euch jetzt nicht langweilen, aber das war so ein grober Überblick über das, was ich so mache und vor allem, was dazu geführt hat, dass ich beschlossen habe, ich möchte nicht, dass meine echten Daten und allem voran eigentlich meine private Anschrift in irgendeinem Leak landet, weil was ich in der Zeit auch gesehen habe in anderen Recherchen, dass es gibt ja ganze Services von Cyberkriminellen, die diese Leaks, die es so gibt, zusammenführen und dann ganze Listen und man kann quasi über einzelne Personen alle Daten kaufen, die sich so finden lassen in Leaks. Man muss die nicht mal selbst zusammensuchen. Das kostet ein bisschen was und ich habe das auch wiederum auch aus ethischen Gründen nicht gemacht. Aber klar ist natürlich, mit jedem Leak, was eure Daten enthält, kommt vielleicht noch was dazu, noch ein Punkt dazu. Und es gibt jemand, der diese ganzen Leaks zusammenführt. Und man kann sich so ein bisschen ausmalen, was man dann daraus alles über eine Person wissen kann. Deswegen habe ich also dann angefangen, wenn irgendjemand meine Daten haben wollte, möglichst falsche Sachen anzugeben. Also man muss ja auf den richtigen Namen angeben, da kommt man oft nicht drum rum, weil sonst, keine Ahnung, fliegt man aus dem Zug oder aus dem Fitnessstudio oder wie auch immer. Also den echten Namen anzugeben, da kommt man immer mal wieder auch nicht drum rum. Aber ich habe dann angefangen, zumindest bei der Adresse sehr, sehr konsequent die eigentlich nie anzugeben. Und das hat sich auch dann gelohnt, weil schon ein paar Wochen, nachdem ich das beschlossen hatte, und nachdem ich bei Urban Sports Club Mitglied geworden bin, weil ich da einen Zuschuss bekommen habe von einem Arbeitgeber, habe ich eine Information bekommen, dass Urban Sports Club leider meine Daten verloren hat. Ein Datenschutzvorfall und das, wie alle schreiben die dann, wir bedauern den Vorfall und natürlich sind ihnen auch sie in der Datenschutz wichtig und so weiter. Und ich habe dann gefragt, ja Moment mal, was für Daten genau waren denn da betroffen? Und dann bekommt man immer so lustige Antworten von irgendeinem Service Center, die im Wesentlichen heißen, wir können das noch nicht so ganz sagen, wir kriegen gerade viele Anfragen, lange Bearbeitungszeit, aber wir machen so schnell wie möglich und wir entschuldigen uns natürlich nochmal und danken auch für dein Verständnis, was ich Ihnen ja gar nicht angeboten hatte. Und dann schau noch drunter, sollst du aufgrund deiner Betroffenheit in dem Datenschutzvorfall schreiben, das war so, was alle bekommen haben, die in der Zeit Anfragen gestellt haben, sollte ich doch bitte beachten, dass diese Daten jetzt nicht gelöscht werden können. Also man kriegt dann so einen Datenschutzvorfall und dann kann man noch dazu, wird man dann nochmal auf den unsicheren Systemen von Urban Sports Club gespeichert oder sie behaupten, sie wären sicher aufbewahrt, aber das hatten sie ja vorher auch gedacht, bevor sie die verloren hatten. Und ich habe dann so eine Anfrage gestellt und gesagt, ich möchte mal bitte wissen, was für Daten ihr eigentlich über mich gespeichert habt. Auch das hat einige Wochen gedauert, aber dieses Recht hat man ja nach der Datenschutzgrundverordnung und es lohnt sich durchaus, das ab und zu mal zu machen, um so ein Gefühl zu bekommen, was für Daten haben Anbieter eigentlich gespeichert. Und dann kam die Antwort, rechts und links die Schwärzungen sind von Urban Sports, die mittlere Schwärzung ist von mir. Aber was man jedenfalls bekommt oder was für Daten die haben über Monate, ist jeder einzelne Besuch einer Sporteinrichtung. Also welcher Kurs und welche Einrichtung und wo ist die ganz genau? Und man kann sich schon so ein bisschen ausmalen, finde ich, was man daraus auch so für ein Bewegungsprofil zusammenstellen kann, rauskriegen kann, wo ich mich viel aufhalte. Das sind durchaus sehr persönliche Daten und all diese Daten hat Urban Sports Club offenbar in einem bestimmten Zeitraum an Kriminelle oder vielleicht auch einfach, die Info habe ich nie bekommen, wer hat diese Daten eigentlich abgezogen? Es kam immer nur, wir haben einen Datenschutzvorfall. Genau, und von daher war ich schon mal froh, dass ich da zumindest nicht meine echte private Anschrift hinterlegt hatte, sondern eben eine andere. Weiter geht's mit Hotels. Der ganz aktuelle kommt gleich. Also Millionen Gästedaten online. Also Hotels scheinen übrigens das größte Problem zu sein, wenn es um Daten geht, weil ja die Hotels immer alles haben wollen. Geburtsdatum, deine Adresse, Telefonnummer und natürlich weiß man von wann bis wann du wo übernachtet hast. Und ich weiß, Leute haben das gezeigt bei einem anderen Vorfall, der kommt auch gleich noch, bei so einer großen Kette, dass man da bei Menschen, die wirklich vielen Hotels sind, halt wirklich auch viele Schlüsse schließen kann, wann die wo, vielleicht auch mit wem im Hotel waren. Also Hotels scheinen mir besonders unsicher zu sein. Und natürlich, mein Argument gegenüber Hotels, wenn ich mich weigere, meine Adresse anzugeben, ist immer, es ist ja auch nicht ihr vorderstes Interesse, meine Daten sicher zu verwahren, sondern ihr Interesse ist hoffentlich, dass mein Bett gemacht ist. Und man sieht ja an allen diesen Vorfällen hier, das ist ganz frisch, Best Western hat monatelang, ein halbes Jahr lang alles offen gehabt, da konnten Hacker sich alles rausholen, was sie haben wollten. Hier, Motel One, das war das, was ich vorher meinte, so eine große Kette. Da gab es ein paar schöne Recherchen. Ich glaube, in der Süddeutschen war eine, die gezeigt haben, wie man eben PolitikerInnen zum Beispiel nachverfolgen kann, wann die wo übernachtet haben und wer da gleichzeitig übernachtet hat und was man daraus vielleicht schließen oder fragen kann. Deswegen gebe ich in Hotels tatsächlich nie meine richtigen Daten an. Die große Frage ist, wie macht man das, weil die wollen ja oft den Ausweis sehen. Eine Zeit lang habe ich einfach diskutiert und gesagt, nein, ich gebe Ihnen meinen Ausweis nicht. Und das hat erstaunlich oft auch funktioniert. Also die Hotels, ich weiß, einer in der Schweiz, der hat dann habe ich ihm gesagt, soll ich Ihnen mal erzählen, was ich alles im Internet gesehen habe an Leaks und habe ihm so einen Vortrag gehalten wie euch gerade. Und danach hat er gesagt, alles gut, ich will gar nichts mehr wissen. Also manchmal muss man einfach nur ein bisschen drüber reden. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, und das finde ich eigentlich ganz cool. Von Digital Courage gibt es einen Lichtbildausweis und das ist deren Shop. Und da sagen sie auch, man muss sich zwar immer öfter ausweisen, aber nur in wenigen Anlässen braucht man einen amtlichen Lichtbildausweis. Die meisten fragen nur nach einem Lichtbildausweis. Und dann ist es völlig legal, auch nur einen Lichtbildausweis zu zeigen. Und den kann man bei Digital Courage kaufen. Das ist der, den sie als Beispiel auf ihrer Website haben. Also man kann den bestellen, man kann da selber die Daten reinschreiben, die man haben möchte. Und so einen habe ich neuerdings auch, weil das natürlich manchmal einfacher ist, aber nicht erst eine halbe Stunde Vortrag halten muss in einem Hotel, sondern einfach einen Lichtbildausweis vorzeigt. Und ihr könnt schon sehen, der sieht jetzt nicht ganz original aus wie so ein Personalausweis, aber auch nicht total anders. Die Rückseite sieht noch ein bisschen ähnlicher aus. Und also vor allem im Ausland in Hotels ist es natürlich wunderbar, weil die nicht so ganz vor Augen haben, wie vielleicht der deutsche Ausweis wirklich aussieht. Ich habe es zum Beispiel bei einer Recherche in Rumänien, da habe ich über Cybercrime recherchiert, im Hotel vorgelegt und die hatte schon irgendwie das Gefühl, hat dann gefragt, ist der neu? Und sie meinte wahrscheinlich, hat Deutschland neue Ausweise. Aber sie hat gefragt, ist der neu? Und ich habe den da wirklich noch neu gehabt. Deswegen habe ich einfach ja gesagt. Seit ich diese Maßnahmen mache, geht es mir wirklich besser, wenn ich diese E-Mails bekomme, wie zuletzt wieder von Urban Sports. Man sieht, sie lieben neuerdings offenbar Chatbots. Da gab es ein Problem. Neuerdings, wenn man bei Urban Sports Club in einem Fitnessstudio einchecken möchte, muss man den Standort freigeben. Das war bisher nicht so. Also man scannt einen QR-Code mit seiner App und damit wird dann diesem Standort das Geld bezahlt, dass ich da war, dann ist der Nachweis, dass ich trainieren war da. Und neuerdings muss man den Standort freischalten, damit die kontrollieren können, ob ich wirklich vor Ort bin. Das habe ich lange versucht zu vermeiden und das stört mich natürlich sehr. Und es funktioniert auch nicht zuverlässig. Und da hat es eben einmal nicht so funktioniert. Und wenn man eben, wenn das Gerät denkt, du bist nicht wirklich vor Ort, dann kannst du dich nicht einchecken. Und das ist so eine Interaktion, die ich in der App hatte mit einem Chatbot, der gesagt hat, oh, du kannst dich nicht einchecken, lass mich dir helfen, zeig doch mal, wo du bist, mach doch mal einen Screenshot von deinem Standort. Das habe ich gemacht, obwohl ich natürlich da schon innere Widerstände habe und es eigentlich unmöglich finde, dass ich einen Screenshot von meinem Standort machen muss. Aber ich habe es gemacht, weil ich wollte, dass dieser Standort, also dieses Fitnessstudio, sein Geld bekommt. Und dann später kam irgendwann eine Antwort per E-Mail auf diesen Dialog und da war eben der ganze Dialog angehängt. Das ist also diese E-Mail. Ja, und dann habe ich gesehen, dass Urban Sports Club immer noch alle Sachen einfach offen im Internet stehen hat. Also da konnte ich quasi diesen Link anklicken und konnte diesen Standort sehen, den ich da, also diesen, den Screenshot sehen, den ich da hochgeladen habe. Und eigentlich, glaube ich, ist es immer noch nicht richtig so. Eigentlich, glaube ich, müsste man so einen Link und diese Daten, die ich ja, das ist ja schon persönliche Daten, die ich da hochlade, müsste man die mit einem Passwort oder anderweitig schützen, dass nicht jeder diesen Link hat, das anklicken kann. Ich nehme gern Tipps entgegen, welcher Datenschutzbeauftragte da der richtige ist, für um Stress zu machen. Jedenfalls kann man, ups, ja. Okay, im Impressum.
Wenn es in dem Bundesland ist, wenn es was Großes ist, 33er melden machen.
Okay. Kannst du in Baden-Württemberg melden? Kann ich in Baden-Württemberg melden, weil ich da lebe?
Ja.
Sehr gut. Vielen Dank, schon wieder was geklärt. Steht auf meiner To-Do-Liste. Nächste Maßnahmen, die man natürlich machen kann, außer so einem Lichtbildausweis sich zu kaufen und ständig zu diskutieren, wenn es um E-Mail-Adressen geht, weil das habe ich jetzt auch, also in meiner, gerade mache ich eine aktuelle Recherche zu einer Person, investigative Recherche, und ich finde, man merkt schon, wenn man sowas öfter macht, wie relevant E-Mail-Adressen sind beim Datenzusammenführen. Also die meisten Menschen haben nur eine überschaubare Anzahl an E-Mail-Adressen und damit kann man super gut verschiedene Datensätze zusammenführen, weil sie eben die gleiche E-Mail-Adresse haben. Deswegen mache ich immer mehr solche Relay-Adressen, also jetzt nur als Beispiel, gibt es von Firefox, gibt es von Apple. Das sind quasi dann einfach Einweg-E-Mail-Adressen, die halt dann nicht so hilfreich sind, wenn sie in einem Leak gefunden werden, dabei Dinge zusammenzuführen. Und das heißt, Relay heißt einfach die, da kommt dann so ein random, das was jetzt hier gepunktet ist oder was über mit so einem Balken versehen ist, da kommt dann so ein zufälliger Buchstaben, Zahlen, String, also was überhaupt keinen Sinn ergibt oder auch einfach ein paar Wörter. Und du bekommst aber alle E-Mails, die dahin geschickt werden, an deine E-Mail weitergeleitet. Und das heißt, der Dienst, bei dem du dich zum Beispiel, bei dem du einen Account machst mit dieser Relay-E-Mail-Adresse, der sieht dann nur diese Einweg-E-Mail-Adresse und bekommt nicht deine echte E-Mail-Adresse und speichert die eben, kann die dann damit auch nicht speichern und auch nicht an Cyberkriminelle verlieren, falls es passieren sollte. Und das, finde ich, reduziert schon einfach die Möglichkeit, Daten zusammenzuführen am Ende. Und es hat sich für mich schon gelohnt, weil ich bin einmal letztes Jahr Interrail gefahren und kurz darauf habe ich erfahren, dass Interrail gehackt worden ist. Also seit ich diese Maßnahmen mache, verfolgen mich solche Breaches und jedes Mal denke ich, boah, ein Glück habe ich da nicht meine echten Daten reingegeben. Weil bei Interrail, also hier 300.000 Menschen haben da ihre Daten oder ja verloren. Und das ist leider tatsächlich nicht nur ein Leak gewesen, was vielleicht auch jemand entdeckt hat, der es gut meint, sondern das haben Cyberkriminelle getan. Und mir hat dann Interrail auch geschrieben, diese Daten waren betroffen. Und das, finde ich, ist schon ein bisschen viel. Also Geburtsdatum, Ausweisnummer, persönliche, physische Adresse und so weiter. Und leider haben wir auch erfahren, dass diese Daten jetzt im Darknet verkauft werden. Und da steht eben wieder so, es tut uns leid, aber so ist es jetzt halt und man kriegt sonst nichts, ja. Also und da habe ich so das Gefühl, hey, die Unternehmen kommen auch zu einfach damit weg, ja. Also wenn das so leicht ist, irgendwie 300.000 Datensätze von Leuten inklusive Ausweisnummer und physischer Adresse einfach raus herzugeben und zu sagen, ja, sorry, war halt ein Hacker, konnten wir nicht verhindern, dann finde ich, ist es wirklich legitim, solchen Unternehmen, und das sind im Zweifel wirklich alle, wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt, also allen Unternehmen, die nach Daten fragen, im Zweifel einfach falsche Daten zu geben. Jetzt kommen die Anekdoten, wo es schwierig wird. Ich habe mich angemeldet für einen Volkshochschulkurs, Siebdruck-Workshop, Wortschnipsel und Sprachstücke, und man kann sehen auf der Webseite, bei der Anmeldung hieß es, wunderbar, hat geklappt. Sie sind angemeldet, Sie und ein, also ich in der Hinzstraße in Kunz und das Kind mit dem Namen ein Kind, also zwei Personen aus Kunz sind angemeldet. Aber dann kam kurz darauf die E-Mail, tut uns leid, der Kurs ist leider voll. Und dann habe ich zurückgeschrieben, aber ich habe doch bestätigt bekommen, dass da noch ein Platz frei ist. Warum ist der jetzt auf einmal voll? Und dann kam, ja, weil wir leider sie nicht anonym anmelden können. Und dann kriege ich aber nicht gesagt, tut uns leid, es geht nicht, können wir es irgendwie anders machen, sondern da kommt der Kurs voll, sie können gar nicht kommen. Es war denen dann, glaube ich, auch, als ich dann so ein bisschen hinterher bin, ein bisschen unangenehm, dass sie das nicht gleich transparent gemacht haben. Und sie haben dann versucht, eine Lösung zu finden und haben dann aber erklärt, es geht nicht, weil SAP ist schuld. Also wir müssen diese ganzen Daten da reintun. Und aus irgendeinem Grund hat das SAP-System gemerkt, dass die Hinz in Kunzhausen nicht existiert oder ich weiß es nicht. Und ich habe dann lange erklärt, warum ich aber durchaus nicht gewillt bin, da echte Daten reinzugeben. Und das wurde eine lange Diskussion und am Ende durfte ich persönlich vorbeikommen und das Geld bezahlen. Also man darf dann ein bisschen Wege zurücklegen, aber dann habe ich es geschafft, dass tatsächlich meine Adresse und mein Name in keinem unsicheren System der Volkshochschule gespeichert waren oder der Stadt Filderstadt. Ja, und dann, das war eigentlich mein größter Triumph, Bürgerbüro Stuttgart. Ich wollte, und es gab Termine, das ist ja schon mal, das ist der erste Teil vom großen Triumph. Das war das allererste Mal, dass ich es geschafft habe. Ich musste meinen Reisepass verlängern, dass ich einen Termin ausmachen konnte. Also habe ich einen Termin ausgemacht und aber auch dann, man möchte einen Termin ausmachen und ich möchte, warum muss ich da meine ganzen Daten eintragen, die doch das Bürgerbüro schon hat? Das weiß doch, wer ich bin. Da habe ich dann gedacht, ich trage den echten Namen ein, weil nicht, dass die nachher beim Termin sagen, sie sind ja gar nicht die Richtige. Aber falsche Straße, finde ich, kann man schon machen beim Bürgerbüro, weil ja, also theoretisch wissen die ja, wer ich bin. Ja, und tatsächlich, ich bin zum Termin und kein Mensch hat gemerkt, überhaupt nur gemerkt, dass ich eine falsche Adresse eingegeben habe. Und ich finde, da fragt man sich schon, warum überhaupt muss ich, um einen Termin auszumachen, meine Adresse noch in irgendein anderes Ding eintragen und wie wird das eigentlich geschützt, wie wird es übermittelt und so weiter. Also da hätte ich wirklich auch gerne, falls jemand Kontakt hat zu so öffentlichen Verwaltungen, Bürgerbüros und EntscheidungsträgerInnen, dass da nochmal drüber nachgedacht wird, auch einfach aktiv ein bisschen Daten zu sparen und Angriffsfläche zu reduzieren von Bürgerinnen und Bürgern, wenn man schon eh nicht schafft, die Daten gut zu speichern, zu sichern. Genau, also hier hat es geklappt mit dem Siebdruckkurs. Das kam dann noch mit Bestätigung und der Kurs war auch sehr schön. Genau, habe ich eine Radtour draus gemacht nach Filderstadt und so ähnlich war es auch, als ich dann eine neue SIM-Karte gebraucht habe. Dann dachte ich, okay, diese Online-Identifikation, da habe ich wahrscheinlich keine Chance, mit irgendwelchen falschen Daten durchzukommen. Das ist ja auch der Sinn von diesem Video-Ident, dass man eben eine SIM-Karte hat, die wo der Anbieter im Zweifel allen Behörden sagen kann, das ist die Eva Wolfangel, die hier irgendwas getan hat. Und es ist auch so, ne? Tatsächlich muss man ja einen Ausweis zeigen und ich habe mich nicht getraut, den Lichtbildausweis von Digital Courage zu benutzen. Vermute, der wäre auch nicht durchgekommen. Die sind ja schon ein bisschen streng bei dem Online-Ident. Ich habe schon mal einer hat schon abgebrochen, obwohl ich einen echten Ausweis hatte, nur weil der diese Hologramme nicht gesehen hat, egal wie ich es gespiegelt habe und der hat echt einfach irgendwann aufgelegt. Ja, was ich dann da gemacht habe, weil es mir ja, wie gesagt, vor allem auch um meine physische Adresse geht, weil es eben Menschen gibt, die es nicht, als Investigativjournalistin kommt es naturgemäß, dass es Menschen gibt, die mir vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, habe ich dafür also einen Reisepass genommen, da steht ja keine Adresse drauf und dann muss man vorher die Adresse eintragen. Und dann hat die Frau gefragt halt, ah ja, und die Adresse ist ja richtig und dann habe ich ja gesagt, die ist ja eine richtige Adresse auch, ist halt nur nicht meine. Dann war allerdings, da das nicht meine Adresse war, schon schwierig, weil die dann kam raus, die schicken die SIM-Karte mit Nachname an diese Adresse. Das heißt, ich muss wirklich persönlich dort sein und auch dem Postboten dann Geld geben. Und so habe ich dann in den nächsten Tagen halt immer verfolgt bei DHL, dieses, wann kommt dieses Ding? Und saß in so einem Treppenhaus und habe gewartet, um dann zu sehen, dass dass es leider verschoben worden ist auf den nächsten Tag. Also ich bin wirklich viel unterwegs gewesen in der Zeit. Aber es war schönes Wetter und es war eine schöne Strecke dahin. Also das war nicht ganz verloren. Und tatsächlich war es dann so, der Post, ich habe dann auch überall meinen Namen hingeklebt. Natürlich, das, um sicherzustellen, dass der nicht denkt, ich bin da gar nicht. Und trotzdem bin ich, als dann der DHL-Wagen endlich um die Ecke kam, bin ich ihm so entgegengerannt und so. Und er hat dann gesagt, ah, sind Sie Eva Wolfangel? Ja, genau. Und dann haben wir es quasi geschafft, es auf der Straße zu übergeben. Das heißt, meine echte Adresse ist jetzt auch nicht bei der Telekom gespeichert, was mich wirklich ein bisschen beruhigt. Vielleicht noch ein kurzes Update zu, wie es weitergeht mit meinen Recherchen. Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde und auch leider in ganz viel Programm und Software. Ich habe gerade eine große Recherche gemacht zu KI-generiertem Code, Vibe-Coding. Und das ist ehrlich gesagt so ein bisschen wie die Potenzierung von dieser Amazon-Bucket-Recherche. Also gleiches Prinzip, Leute bauen Webseiten, hinterlegen irgendwelche Datenbanken, vor allem mit Kundendaten. Also ganz, ganz viel so kleine Webshops, die jetzt sagen, hey cool, ich kann meine Webseite selbst Vibe-Coden, ich muss das gar nicht mehr selber können, das macht jetzt ja ein KI-Agent für mich und das funktioniert, also ich höre das von vielen Leuten, das funktioniert erstaunlich gut. Da ist ja eine Website, leider ist in der KI nicht so viel Bewusstsein vorhanden, um mal vorsichtig zu sagen, für Sicherheit. Oder sind einfach auch Missverständnisse. Vielleicht weiß die KI halt auch nicht, dass man nicht vorhatte, die ganze Kundendatenbank offen ins Internet zu stellen. Und manche Menschen haben das vergessen, der KI zu sagen. Und es ist wirklich, also ungefähr 50% aller Webseiten, die wir, also wir haben geguckt nach einem bestimmten Merkmal, woran man erkennt, dass die mit KI generiert ist. Und von diesen Webseiten war ungefähr jede zweite, hatte eben Datenbanken offen im Internet stehen. Und ich habe unendlich viele Bewerbungsschreiben von, also auch von so Schülerpraktikanten, was ich wirklich besonders fies finde. Die schreiben ihren ersten Lebenslauf und geben sich echt viel Mühe, schreiben ein tolles Motivationsschreiben. Und dieses Unternehmen stellt das einfach offen ins Internet. Also so wirklich unendlich viele solcher Daten gefunden. Das heißt, mit KI wird das Ganze überhaupt nicht besser, sondern wirklich schlechter. Und überlegt gut, bei welchen Online-Shops ihr wie bestellt und ob es nicht doch besser ist, das an eine Packstation liefern zu lassen oder irgendwas, bevor ihr da eure echte Adresse reinschreibt, weil das wird nicht besser. Stopp.
Packstation, vorletzte Woche oder Anfang des Monats gibt es ganze Netzberichte mit dem Ausfall von Leni. Mhm.
Okay, es kann auch schief gehen mit einer Packstation. Lass mich noch kurz fertig machen und wir haben gleich noch ein bisschen Zeit für Q&A, aber vielen Dank. Also Packstation ist nicht die Lösung, außer halt die für deine Privatadresse, aber eventuell bekommst du dein Paket ja nicht mehr raus. Ich habe dann auch mal einen KI-Agenten genutzt, um zu recherchieren nach mir, weil ich dachte, mal gucken, wie viel mehr findet man denn, wenn man jetzt quasi KI-Agenten losschickt mit allen, mit all den Skills, die Investigativjournalisten vielleicht haben. Und Cloud Code hat mir so eine lange Liste gemacht, was alles über mich zu finden ist. Da waren auch die diversen Leaks natürlich drin. Und da hat man so ein bisschen gesehen, das hat mich echt gefreut. Meine physische Adresse war tatsächlich noch nirgendwo. Allerdings gab es Probleme mit dem Darknet, also da kam Cloud Code durfte da nicht hin oder hat es nicht geschafft, ich weiß es nicht. Aber er hat festgestellt, Abweichung von öffentlich kommuniziertem Wohnort, also irgendwie ist da schon Chaos in den Daten der Eva Wolfangel, was mich gefreut hat. Und er hat dann auch so ein paar Überraschungsfunde, hat das genannt. Unter anderem hat er auch gesagt, also hat darauf hingewiesen, dass eben diese Check-ins von Urban Sports Club durchaus sehr sensible Daten sind. Und hat mich auch darauf hingewiesen, dass ich auf Mastodon doch sehr oft meinen Standort teile, mit Zugreisen, dass ja jeder wissen kann, wo ich bin und dass es ja vielleicht auch gefährlich ist. Gut, das habe ich jetzt ja schon bewusst gemacht, das war mir schon klar. Aber es hat einen anderen Überraschungsfund mir präsentiert. Achso, jetzt nochmal aufgeschrieben, genau, was das Datenleck von Urban Sports Club, was das alles verursachen könnte. Und hat mich aber noch auf einen Breach hingewiesen, von dem ich noch nichts wusste, nämlich Wired. Also hat meine E-Mail-Adresse in einem Data Breach von Wired gefunden, der erst im Dezember 2025 offenbar passiert ist. Also das heißt, wahrscheinlich hilft KI schon weiter und im Zweifel auch den falschen Informationen zu finden. Von daher würde ich sagen, ist das Problem eigentlich nur größer geworden. Die Notwendigkeit, eventuell falsche Daten anzugeben, ist gewachsen. Und wie gesagt, das mag sein, dass es in manchen Fällen nicht legal ist. Manche sagen, Hotels müssen doch die richtige Adresse haben. Ich persönlich würde sagen, wenn ich dann so ein bisschen abwäge, was ist denn schlimmer? Und da finde ich, ist es tatsächlich schlimmer, wenn jemand meine echte Adresse in die Hände von Cyberkriminellen gibt, als wenn ich halt, selbst wenn es illegal ist, diese Daten verändere. Aber wie gesagt, das ist keine Aufforderung zu illegalen Dingen, sondern nur ein Beispiel, wofür ich mich entschieden habe, aufgrund vielfältiger Erfahrungen. Weil ich denke, in a world of data leaks, lying is just self-defense und dann ist Lügen auch in Ordnung. Vielen Dank. Und jetzt ist noch Zeit für Fragen und Diskussionen, wenn ihr welche habt. Ja.
Ich habe das nicht mitbekommen. Wie hieß die Website for Wired, also wo man nachschauen kann, was?
Have I been pawned? Also Have I been pawned, wenn du da, und es gibt ein paar mehr ähnliche Webseiten, da gibst du deine E-Mail-Adresse ein und dann sagen die dir, wo die überall vorkommt. Sozusagen, genau.
Wäre vielleicht für die Adressangabe auch eine PO-Box bei der Post beispielsweise eine Idee, ja. Also für Sachen, wo man eben keine Paketbox verwenden kann.
Ja, es ist immer so ein bisschen natürlich so ein Trade-off zwischen Usability und Security am Ende wie immer, ne? Wie ist es pragmatisch? Und ich habe schon gemerkt, wenn man viele verschiedene Identitäten hat, also ich habe zum Beispiel ein paar verschiedene E-Mail-Adressen, ist es echt nicht so einfach, das konsequent durchzuziehen. Und zum Beispiel bräuchte die ja jeweils auch eine eigene Telefonnummer. Ich hatte mal auf Mastodon gefragt, ob es Möglichkeiten gibt, SIM-Karten zu bekommen in Europa, wo man ohne Video-Ident davon kommt. Mir wurde was geschickt, ich muss nochmal nachschauen. Und sonst, wie gesagt, finde ich, ist der Weg schon, also klar, echter Name, okay, aber der Weg, zumindest die Adresse nicht anzugeben, ist eine mögliche Option.
Erstmal herzlichen Dank für all diese Anekdoten. Ich habe mich köstlich amüsiert.
Das freut mich sehr.
ich wollte nur erwähnen, bei Heavy Beam Pond, es gab auch, das ist noch gar nicht so lange her, eine Fake-Seite, wo ähnlich aufgemacht war. Mhm. Also man sollte auch da drauf achten, was man angibt.
Sehr guter Hinweis. Genau, und natürlich, wenn ihr eure E-Mail-Adresse bei Heavy Beam Pond eingibt, ich denke, man kann denen vertrauen, aber natürlich gibt man damit am Ende auch Daten irgendwo hin, das muss man im Kopf haben. Wie gesagt, ich helfe bei den Pornhub, halte ich für sehr verantwortungsbewusst, aber genau, es soll nicht dazu verleiten, überall Daten einzugeben, nur weil Webseiten behaupten, sie helfen einem dabei, Breaches zu finden oder so, ja.
Hi, Sie meinten, Sie haben Claude nach Sicherheitslücken im Netz gefragt zu Ihrer persönlichen Daten. Haben Sie denn Claude selbst gehostet oder wie haben Sie das gemacht?
Auch da habe ich einen Kompromiss getroffen zwischen Security und Nutzbarkeit. Also ich habe Claude mit einem eigenen Benutzer genutzt sozusagen und dann sehr viel hin und her kopiert. Aber tatsächlich, also Cloud Code oder KI-Agenten generell natürlich, sind auch ein Riesenthema, wenn es um Sicherheit geht. Und da würde ich euch natürlich auch raten, wirklich vorsichtig zu sein, immer zu gucken. Also man kann Cloud Code mit verschiedenen Modi betreiben. Ich habe den Modus, dass es mich bei allem, was es macht, um Erlaubnis fragt. Das ist super nervig, weil man eben nicht, so wie behauptet wird, spazieren gehen kann, während der KI-Agent die Arbeit macht, sondern man hockt die ganze Zeit da und entscheidet, darf er das und versucht zu verstehen, was er macht. Und dann, finde ich, kann man den schon einigermaßen sicher betreiben, aber tatsächlich muss man aufpassen. Genau, mir ging es darum, einfach mal zu testen, was wäre denn, wenn so ein KI-Agent anfängt, für mich zu recherchieren, was findet der? Ja.
Nochmal hier zu irgendwelchen Telefonregistrierungen möchte ich mal hier ein paar Leute aufklären. Also ich habe ein bisschen außergewöhnlichen Nachnamen und keiner der Provider kann das richtig machen, obwohl das sie gesetzlich, also eigentlich ist die VDS total tot, weil alle Provider speichern die falsch.
Aber das ist vielleicht ein Vorteil, wenn sie es verschieden falsch machen, dann hast du ja schon quasi
ich
verschiedene
zum Beispiel,
Namen.
Also ich bin irgendwann, also ich arbeite mit zig Jahren Prepaid-Karten, Ausweis offiziell hin, sogar aufmerksam gemacht, dass da Schreibfehler drin sind.
Tu das nicht! Nein! Wirst du doch anonym.
Nein! Total geil!
Wie gerne hätte ich so Nachnamen mit
Buchstaben? Nein! Und jetzt fehlen zwischendrin drei Buchstaben. Ich finde es klasse.
Ja, Glückwunsch. Sehr gut. Also,
total geil.
Also, da hast du echt einen Vorteil.
Nee, und sollten Sie mal vor der Tür stehen, hier Anbücher, ihr habt ja nichts zu suchen, die Person gibt's nicht. Ich weiß nicht, wem die Karte gehört.
Ja, vielen Dank. Also ich betreibe das auch seit 20 Jahren so ungefähr. Ich habe auch den Vorteil, ein Name und Z in der Mitte ist und ich mir immer überlege, lasse ich das weg oder nicht. Und ich mache oft so eben wie so kleine, dass es nur wie ein Tippfehler aussieht. Ja? Mhm. Dann fällt es, ja. Also dann bin ich schon mal raus, wenn mich jemand beschuldigt quasi. Oh, ich dachte 830, nein, es ist 8330, Entschuldigung. Und auch Post kommt dann vielleicht trotzdem an. Ja.
Ja. Wobei man dann vielleicht könnten auch Cyberkriminelle oder KI-Assistenten
ja,
aufkommen, dass die gleich, aber ja,
es kommt darauf an, wie heikel es ist eben, ja. Ja. So, aber das ist so ein Mittelweg, wo es nochmal eben Usability ein bisschen höher ist. Und dann habe ich meine Festen im Kopf und auch wenn ich mal eine Mail kriege, wo mein Name schon falsch drinsteht, dann kann ich mir schon denken, wo die herkommt.
Ja.
Das ist auch schon passiert, ja.
Ich habe es eine Zeit lang bei Geburtsdaten so gemacht, dass ich halt einfach so gemacht habe, dass ich sagen kann, ah, tut mir leid, stimmt, da habe ich einen Zahlendreher gehabt. Aber das ist ja nur, gibt es nur endlich viele Möglichkeiten, das zu machen. Und Geburtsdaten natürlich sind schon ein Thema, wenn es so um Account Recovery geht, ne? Weil die werden manchmal dann gefragt und das geht dann natürlich, also ich habe mir die nicht alle gemerkt, die ich irgendwo angegeben habe. Und ich habe neulich, das ist auch eine lustige Anekdote, in einem Hotel kam jemand, ich hatte tatsächlich Geburtstag und ich habe gar nicht gewusst, dass es schon mal in dem Hotel war, aber offenbar war ich vor vielen Jahren, bevor ich diese Strategie hatte, immer falsche Sachen anzugeben, war ich in dem Hotel und dann kam tatsächlich der, ich glaube der Chef und drei so Azubis und haben mir ein kleines Törtchen gebracht und ein Lied gesungen und so und dann da dachte ich kurz, ein Glück war das jetzt doch zufällig mein echter Geburtstag, weil das wäre mir schon peinlich gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Also, ja, das passiert wahrscheinlich auch irgendwann. Da war noch irgendeine Frage.
Ja, ich habe die Frage, wenn jetzt von einer Firma oder von einer öffentlichen Verwaltung gehackt wurde und Daten online stehen, werden die dann auch haftbar gemacht? Müssen sie was bezahlen dafür, dass sie da nicht ordentlich gearbeitet haben?
Also theoretisch schon. Eigentlich ist das ja Teil der DSGVO, dass es da auch Strafen gibt dafür. Ich persönlich habe das echt noch nicht so viel gesehen, dass das auch passiert. Also mein Eindruck ist, Datenschutzbehörden sind erstens echt oft überfordert. Also die haben zu wenig Leute und viel zu viele Fälle. Oft, wenn ich irgendwas hingeschickt habe, dann kommt erstmal gar nichts. Oder dann kommt, okay, wir schauen es uns an, wenn ich nach Wochen frage. Also, haben wir noch nicht gemacht. Also so, das ist leider echt, finde ich, ein Problem. Ich finde schon, dass man da bei so Fällen, wo wirklich offensichtlich schlampig gearbeitet worden ist, eigentlich strenger sein müsste.
Also klar, dass man die haftbar macht.
Ja, also ich denke schon, weil das natürlich dann den Anreiz steigert, sich da auch wirklich drum zu kümmern. Ja, aber es ist, also ich finde, es kommt selten vor, ja.
Und dann habe ich noch eine Frage zu diesen, also ich habe mal zum Beispiel die VHS Reutlinger denen Lebenslauf geschickt, um den verbessern. Und was haben die gemacht? Die haben ihn in ChatGPT gestellt.
Ernsthaft?
Und haben behauptet, die Daten, also die Adressen und die Geburtsdaten und so, hätten sie rausgenommen, sie hätten es schon anonymisiert. Aber kann dann zum Beispiel die KI auch rückwärts denken und es verknüpfen mit Sachen, die jetzt, ich habe noch nie ChatGPT bewusst nicht genutzt, weil ich selber denken kann. Aber die hätten, wenn ich das gemacht hätte, hätten die das mit alten Daten kombinieren können und doch auf mich rückschließen können.
Also kann man jedenfalls machen mit den Daten. Ne? Und es ist schon auch so, dass natürlich die Daten, die man in ChatGPT reingibt, irgendwo auf einem Server in den USA landen. Es gibt auch Geschichten, dass Daten tatsächlich wieder dann in andere Leute Chats aufgetaucht sind, dass man die quasi da auch wieder rausholen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen Zufall. Ich habe das noch nie geschafft, aber ja, die sind natürlich da nicht sicher. Und wenn man die Daten hat, kann man natürlich schon, wenn sie jetzt andere den Lebenslauf online stehen haben oder andere Informationen, natürlich kann man je mehr, und es gibt so eine Studie, die ist echt beeindruckend, und man braucht nur 3 oder maximal 4 Datenpunkte von einer Person, um eben die Person eindeutig identifizieren zu können. Und das ist schon, finde ich, wenn man an so die vielen Datensätze denkt, die es so über einen gibt, ist das schon ein Thema.
Ja, weil ich habe dann überlegt, ob ich, wie ich jetzt vorgehe, ob ich die VHS da verklage oder was ich da jetzt mache. Gell?
Da würde ich, glaube ich, eher so sensibilisieren.
Das wollte ich dann nicht. Ja, das
habe ich dann. Also einfach mal drauf ansprechen und sagen, vielleicht.
Also ich habe dann bei Digital Courage nachgefragt, was ich. Und die haben ja auch haben gesagt, das ist ein schwerer Übergriff.
Ja.
Aber weil ich die Frau am Telefon als nett erlebt habe, habe ich sie einfach sensibilisiert dafür, dass das so nicht geht.
Gell? In solchen Fällen, glaube ich, ist es schon wichtig, auch dann eher, also ja, einmal
das Gespräch zu
erklären.
Suchen.
Genau. Aber ich finde, wenn so, ja, Unternehmen, also bei Interrail, ich bin wirklich stinkesauer, wenn man solche Daten einsammelt, wie Passdaten, Geburtsdaten, Physioadresse, dann muss man das einfach sichern und so, also ich hoffe schon, dass da noch was kommt, also dass die damit nicht einfach durchkommen, weil das geht, ja, ich finde, das geht einfach nicht.
Ich wollte was sagen zum Thema Schadensersatz. Ich bin selber in den letzten 1-2 Jahren schon mal Opfer von, wo Daten abgeflossen sind bei Booking.com oder Drittanbietern, die bei Booking.com gebucht haben. Und man muss da ein bisschen hinten dran bleiben. Also man hat auf jeden Fall Schadensersatz. Es gibt mittlerweile höchstrichterliche Rechtsprechung, sowohl vom BGH als auch vom EuGH. Man muss da selber ein bisschen hinten dran bleiben, anschreiben, Hinweis auf die entsprechenden Urteile und einfach einen gewissen Betrag ansetzen. Man muss doch gib mir halt 1.000 Euro. Ist teilweise ein bisschen Kuhhandel, wo man mit den Firmen halt ein bisschen handeln muss. Meistens sehen sie es ein und man kriegt da.
Echt? Also du hast schon.
Ja.
Schaden sie das bekommen. Okay, das
genau.
Ist interessant. Also zumindest so den Preis ein bisschen hochtreiben.
Also ich bin jetzt kein Jurist, aber mittlerweile ist die Rechtsprechung, glaube ich, so, dass man schon eben halt gegen Kontrollverlust als Schadensersatz angeben kann. Und wie gesagt, es ist ein bisschen Kuhhandel, man muss selber ein bisschen dranbleiben. anschreiben, die Firmen. Und
das kann übrigens ChatGPT auch ganz gut, solche Briefe schreiben an die Firmen. Dafür, finde ich, kann man es schon auch nutzen.
Genau, es ist ein bisschen Arbeit hin und her, aber im Prinzip, man kann damit ein bisschen was raushandeln.
Guter Tipp, gut zu wissen.
Hey, deine Beispieladresse vorher, die war ja offensichtlich falsch. Hast du es mal probiert mit richtigen, also die existieren, ob das dann anders ist? Und zur zweiten Frage, wie viele von den Lichtbildausweisen hast du eigentlich? Wenn es nur einer ist, dann bringt es ja auch nichts mehr.
Also bisher habe ich nur einen, aber ich denke, ich werde das mal ein bisschen ausbauen. Also mein Plan ist eigentlich, diese verschiedenen Personas noch ein bisschen besser aufzubauen. Aber natürlich ist es ein Verwaltungsaufwand. Ja? Du musst dann ja wirklich wissen, wer bin ich gerade, wann hat die denn Geburtstag und was ist ihre Telefonnummer und so weiter. Aber das kann man natürlich mit ein bisschen Fleiß, kann man das schon machen. Ach so, genau. Und die, also in dem Fall wollte ich einfach erziehen. Ja? Ich finde, Volkshochschule, wenn ich da persönlich vor Ort bin, die braucht einfach nicht meine ganze Adresse. Deswegen habe ich da Hinzstraße Kunzhausen genommen. Aber ich vermute schon, wenn man Adressen angibt, die es geben könnte oder die es gibt, geht zwar, also zumindest falls es wirklich am SAP-System gescheitert ist, geht das natürlich dann wahrscheinlich eher, weil ich vermute nicht, dass das echte Meldedaten hinterlegt hat, sondern halt nur guckt, gibt es die Adresse oder so, ja.
Mir schwebt gerade so ein Browser-Add-on vor, wo man plausibel aussehende, aber falsche Adressen generieren kann. Wär ja schön, wenn man zum Beispiel auswählen könnte, ob er eine existierende Stadt und Straße nehmen soll und bloß die Hausnummer nicht stimmen soll oder ob Stadt, Straße und Hausnummer reine Fantasie sein sollen. Mhm. Und das könnte dann ja auch gleich die entsprechenden Formularfelder ausfüllen. Also
das wäre super, wenn sowas gucken, mal jemand bauen könnte.
Ob man mit OpenStreetMap-Daten sowas müsste man doch eigentlich bauen können.
Das stimmt, man könnte eigentlich das alles noch viel einfacher machen mit Menschen, die da ein bisschen was.
Also ich war häufiger schon mal Marco Pladic aus Rosenheim oder so, aber es gibt ja auch zum Beispiel diese Gesichterdatenbank, irgendwie thispersondoesnotexist.com oder so.
Du meinst, man kann sich da auch die Gesichter dazu rausholen oder sie.
Ja, wenn man irgendwo ein Profilbild zum Beispiel hochlädt oder so.
KI öffnet da ganz neue Möglichkeiten. Ja. Aber wie gesagt, es wird auch schnell unübersichtlich. Da bin ich nicht die Beste drin, das so gut zu sortieren, auseinanderzuhalten. So, hier, letztes. Die Frage wahrscheinlich.
Na, wir haben
vorletzte. Ein bisschen Zeit noch? Okay. Ja.
Noch eine Frage in eine etwas andere Richtung. Du hattest ja von vielen Datenleaks auch Artikel von dir gezeigt. Hattest du da schon mal Probleme mit sowas wie dem Hackerparagraf, wenn du sowas auswertest? Oder vor allem auch bei sowas wie einem WebEx-Call, wenn man da zuhören würde? Weil das geht ja schon fast in Richtung Abhören oder Ausspähen von Daten.
Also ich habe, die Zeit hat einen Rechtsanwalt, den ich immer frage vorher, was davon darf ich aufschreiben. Und es ist natürlich schon so, dass, ich weiß, es gibt Fälle, wo Leute auch für solche Sachen schon Ärger bekommen haben. Aber ich finde, da muss man natürlich auch, man muss aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr in die Enge treiben lässt oder solche Sachen auch manchmal selbstbewusst macht. Und bei dem WebEx-Fall haben halt alle gemerkt, wie peinlich das eigentlich für sie selbst ist. Ja, und das ist, das haben wir auch gesehen. Ihr wisst bestimmt, dass Lilith Wittmann angezeigt worden ist, weil sie diese CDU-App untersucht hat. Und am Ende ging das so nach hinten los für die CDU. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn so Unternehmen daraus lernen, dass das im Zweifel eher schlecht aussieht für sie selbst. Von daher bin ich da auch tendenziell ein bisschen mutig, weil ich glaube, am Ende geht es schon für die Richtigen schlecht aus in aller Regel. Aber ja, da muss man aufpassen. Natürlich, klar, es gibt auch Beispiele von Leuten, die vielleicht jetzt auch nicht für so ein prominentes Outlet geschrieben haben oder gar keine Journalisten sind, die dann richtig Stress bekommen haben. Und das ist natürlich blöd. Also muss man schon immer gut überlegen.
Dankeschön.
Zum Sporthaus. Ich wollte nochmal auf das Thema Schadenersatz kommen. Vom rechtlichen Standpunkt her, um Anrecht auf Schadenersatz zu haben, muss man einen Schaden nachweisen und den auch in irgendeiner Weise beziffern können. Das macht das Ganze so schwierig. In deinem Fall, da geht ja die Firma quasi drauf ein, vor Gericht, also nicht gerichtlich festgelegt, sondern sie einigen sich ja mit dir auf etwas. Das machen sie in der Regel, um die Publicity rauszuhalten. Also hier den Weg an die Öffentlichkeit zumindest anzudeuten, kann helfen. Was von der Datenschutzbehörde an Strafen geht mit DSGVO, es gibt ja da Verfahren, wo man da einfach durchführen muss, wo man einhalten muss, wo man in irgendeiner Form vergewissern kann, dass man
ja, das Möglichste getan hat, versucht sich zu bessern und so weiter und so fort. Das kann die Datenschutzbehörde anerkennen oder nicht. Es gibt Strafen von der Datenschutzbehörde, auch schon sehr, sehr große. Aber das ist eben ein bürokratischer Akt.
Ja, ich finde im Vergleich dazu, wie oft ich von Leuten höre, oh, die DSGVO ist so ein Problem, man darf ja gar nichts mehr und ich als mein Startup, ich habe so furchtbar Angst. Im Vergleich dazu höre ich sehr selten, dass die wirklich Strafen verhängen und insbesondere eher nicht gegen die Kleinen, die irgendwie sich wirklich bemühen, es richtig zu machen, aber halt auch nicht gegen die Großen, die einfach dann große Mengen an Datensätzen raushauen. Also von daher, ich will nur oft gerne ab und zu mal dieses DSGVO-Bild ein bisschen zurechtrücken und wie Datenschutzbehörden arbeiten.
Also ich möchte nochmal auf den Fall hier eingehen, dass man sich einigt. Mir ist ein Fall bekannt, wo irgendein Mensch das Beabsicht gemacht hat und da gibt es schon erste zivilrechtliche Urteile. Also die Person hat das als Geschäft gemacht, hat sich überall angemeldet, hat dann Anfragen gemacht und irgendwann hat selbst die Rechtsprechung gesagt, dass es nicht in Ordnung ist. Ja? Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn die einen pfiffigen Anwalt haben und die das feststellen, dass das irgendwie ein Dauergebaren ist, kann das nach hinten losgehen. Da gab es auch einen Pressebericht.
Ja. Also genau, Datenschutzrechtsprechung ist kompliziert. Ich sage es noch zwei Fragen, weil ich muss auf den Zug. Okay, ja. Ich muss noch ein paar Züge zerstören.
Okay, ganz kurz. Also erstmal noch eine Anmerkung zu den Paketen an falsche Adressen schicken. Da sollte man darauf achten, dass es die Adresse dann auch wirklich gibt, weil manchmal fehlen irgendwie Hausnummern. Also da vielleicht vorher checken, weil sonst steht man da lange rum. Und jetzt mal eine Frage, die vielleicht auch nochmal diese Frage nach Illegalität aufgreift. Diese Lichtbildausweise von Digital Courage. Ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, aber gab es da schon mal irgendwie Vorwürfe der Urkundenfälschung oder in die Richtung? Und wie würde man damit umgehen?
Ich glaube nicht, dass es die gab, die Vorwürfe. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass Digital Courage das auch ganz genau hat prüfen lassen, anwaltlich. Also von daher, es gibt ja nicht vor, einen echten Ausweis zu sein. Und ich glaube, das ist der ganze Trick. Ja. So. Genau, also ich denke, die haben das genau so gemacht, dass man da nichts rechtlich machen kann. Der ist noch eine Frage.
Ja, du hattest vorhin zwei Relay-E-Mail-Adressen als Möglichkeiten angegeben. Ich wollte noch fragen, ob du jenseits davon noch Hinweise für Einweg- oder Wegwerf-E-Mail-Adressen hättest, die funktionieren bei solchen Anmeldungen?
Bisher nicht, also da, aber ist auch ein Thema, in das ich mich noch mal ein bisschen tiefer reingraben wollte. Aber bisher, also es gibt ganz viele Anbieter, ne? Man muss natürlich da auch immer gut gucken, wem kann man vertrauen. Deswegen habe ich jetzt so die zwei, wo ich dachte, okay, die geben es zumindest vermutlich nicht direkt, hoffentlich, an Cyberkriminelle weiter ausgewählt, die ich halt nutze, ja, klar, 100%ig sicher sein kann man nicht, aber ich finde, der Schritt hilft schon. Wenn da irgendjemand Recherchen hat, weist gerne drauf hin oder poste, schickt es mir, dann poste ich es auch nochmal.
So, vielen Dank. Vielen Dank, Eva. Jetzt nochmal einen großen Applaus.
Dankeschön, vielen Dank.